Unsere Bibel ist ein ganz einmaliges Buch. Das wissen wir alle, oder ich denke, es wissen alle. Ich habe auch schon mehrfach Dienste darüber gehalten, wie sich unsere Bibel unterscheidet von allen anderen Büchern. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist auch, dass unsere Bibel einen gesamten Heilsplan enthält, eine Heilsgeschichte. Sie gibt Auskunft darüber, über das, was vor der jetzigen Welt schon war. Sie gibt uns aber auch Auskunft, was in zukünftigen Zeitaltern, Weltzeiten vorhanden sein wird und sogar über das, was ganz am Ende nach den Zeitaltern sein wird. Und darüber durfte ich ja gestern schon ein Stück weit sprechen. Und es ist so wunderbar, dass Gott seinen Söhnen Einblick gibt in diese Geschichte. Es kommt mir so vor, wie wenn ein König ganz große Dinge plant für die Zukunft und er verheimlicht das aber seinen Untertanen und auch Dienern, aber seine Söhne und Töchter, die nimmt er zu sich in seine Wohnung oder in sein Büro und er breitet ihnen seine Pläne aus und zeigt ihnen: Seht mal zu, liebe Kinder, das habe ich geplant. Man kann sich natürlich fragen, wie wichtig ist das? Eigentlich wäre ja zuerst mal dran, dass wir wissen, wie wir erlöst werden können und wie wir das Heil erben können. Das ist natürlich klar, das ist eine Grundlage, die sehr wichtig ist. Aber Gott hat ganz bewusst auch Informationen in sein Wort hineingenommen, die weit über das hinausreichen, was wir mit unseren Augen wahrnehmen können. Und Gott hat einen ganz bestimmten Grund. Er möchte uns damit zeigen, was er für Endziele hat, was er geplant hat. Interessanterweise finden wir ja die Aussage in der Offenbarung ganz am Anfang: Glückselig, wer da liest die Worte der Prophezeiung. Und da, wenn man dann das Buch liest, dann hat man das Gefühl, ja, aber in dieser Offenbarung, da stehen so viele schreckliche Dinge. Was soll hier glückselig machen? Ich glaube, es ist gerade darum so wichtig, dass man sich auch mit der Offenbarung beschäftigt, damit man sieht, dass in allen diesen Dingen, wenn sie kommen und passieren und auch in diesen schrecklichen Dingen, wo ganz viele Menschen fragen, wie kann das Gott nur zulassen und was soll das Ganze, dass man dann das Ziel nicht aus den Augen verliert, dass man weiß, am Ende wird Gott alle Tränen abtrocknen. Es wird kein Tod mehr sein, es wird kein Geschrei mehr sein, noch Trauer, alles macht unser Gott neu. Ich glaube, ohne diesen Ausblick wäre eine kommende Endzeit kaum zu ertragen. Und darum ist es so wichtig, dass wir hineingenommen werden in das, was unser Gott plant, was er für Ziele hat und wo es mit seiner Schöpfung hinsteuern soll. Die Menschheit oder viele Menschen würden so gerne wissen, was in ihrem Leben in Zukunft passiert. Sie würden gerne wissen, ja, wie lange lebe ich oder werde ich glücklich oder werde ich erfolgreich? Und dann gehen sie zu irgendwelchen Wahrsagern und hoffen sich da irgendwie etwas zu bekommen. Dabei muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte meinen Todestag nicht wissen. Ich möchte auch nicht wissen, welche Krankheiten auf mich warten. Und Gott hat uns das ganz bewusst verborgen. Natürlich gibt es Ausnahmen, dass Gott einmal prophetisch auch in eine Situation hineinspricht, so dass ein Mensch weiß, Der Herr hat mir die Gewissheit gegeben, dass das jetzt in meinem Leben auf mich zukommt. Aber das ist die Ausnahme. Die Regel ist, dass er unsere individuelle Zukunft verbirgt. Und das finde ich persönlich auch gut. Es ist nämlich viel wichtiger, dass wir aus dem Vertrauen heraus leben und daran festhalten, mein Gott macht es gut mit meinem Leben. Er führt mich einen guten Weg, auch wenn es vielleicht durch Tiefen geht. Was viel, viel wichtiger ist, dass wir wissen, wohin unser Weg führt, wo das Endziel ist. Wir werden einmal beim Herrn sein. Wir werden einmal befreit sein vom Leib dieses Todes, von dieser Schwachheit, von diesem Elend. Wir werden einmal eine Freude und eine Herrlichkeit erleben, die wir heute noch gar nicht nur ansatzweise erahnen können. Ich sage jetzt mal etwas, ihr könnt euch die schönste Zukunft vorstellen, die es überhaupt gibt. Also, ist vielleicht gar nicht so schlecht, man macht mal einen Waldspaziergang und stellt sich das absolute Maximum vor. Das etwas so Schönes, wo man das Gefühl hat, jetzt fällt mir nichts mehr Schöneres ein. Und wenn man dann diesen Punkt erreicht hat, dann sage ich, das ist nur ein Bruchteil von der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Das ist doch irgendwo eine unglaubliche Perspektive. Und ich beschäftige mich gerne mit der Heilsgeschichte, weil ich darin die Absichten Gottes erkennen darf und weil ich dadurch auch ein Stück weit in das Vaterherz hineinschauen darf, weil ich durch das auch ein Gottesbild bekommen darf, das mich erfreut und das mir auch eine gewisse Ruhe und Gelassenheit schenkt auf meinem Weg. Mittlerweile haben wohl die meisten Christen begriffen, dass die Heilsgeschichte Gottes mehrere Zeitalter oder Zeitepochen beinhaltet. Ein göttliches Zeitalter ist auch ein Zeitabschnitt einer ganz bestimmten Welt. Das tausendjährige Reich, anders gesagt das Millennium, ist eine andere Welt als jetzt. Im tausendjährigen Reich werden optimale Umstände sein auf der Erde. Es ist noch nicht das Vollkommene, das tausendjährige Reich, weil da scheint noch die Sonne, der Mond. Da ist es so, dass wenn ein Mensch sündigt, dass er am nächsten Tag gleich tot ist. Aber man darf das nicht mit unserer Zeit vergleichen, weil wir sündigen ja jeden Tag noch, auch wenn wir es nicht wollen, passieren uns immer wieder noch Fehler. Im tausendjährigen Reich ist es so, dass man nur dann sündigt, wenn man ganz bewusst sündigen will. Ja? Es ist so, wie wenn man vor einem Abgrund steht und sagt, ich will jetzt runterspringen. Es ist ein bewusster Entscheid und dieser bewusste Entscheid wird dann einen sofortigen Tod zur Folge haben. Und wenn da einer mit 100 Jahren stirbt, dann ist er als Jüngling gestorben, so heißt es. Ich habe jetzt die Stelle nicht auswendig im Kopf, aber die kann man nachschauen. Und das ist ein Bild auf das tausendjährige Reich. Da gibt es auch einen Tempel in Jerusalem, aber es ist noch nicht das Ende. Das Ende am Ende, da kommt das himmlische Jerusalem auf die Erde und dieses himmlische Jerusalem hat gewaltige Ausmaße, 2000 mal 2000 Kilometer lang und auch hoch. Wahrscheinlich ist es eine Pyramide, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das ein riesiges Volumen und das Volumen ist so groß, dass ich behaupte, da hat die ganze Menschheit drin Platz. Das kommt auf die Erde und dann heißt es da, und da scheint die Sonne nicht mehr, weil das Lamm ist dann eben das Licht. Das heißt, es sind noch einmal ganz andere Zustände als im tausendjährigen Reich. Das tausendjährige Reich ist ja deshalb auch nicht vollkommen, weil die Menschen am Ende dieses tausendjährigen Reiches wieder von Satan verführt werden können. Also sie sind noch nicht in dem Zustand, wo man sagen kann, jetzt sind sie auch gegen sämtliche Verführungen Satans gefeit. Satan wird ja tausend Jahre gebunden und diese tausendjährige Gebundenheit bedeutet eben, dass es keine Versuchung gibt. Und darum ist Sündigen auch ein ganz bewusster Entscheid im Millennium. Also das nächste Zeitalter ist eine eigene neue Welt. Die Ausleger sind sich hier nicht ganz einig. Einige sagen, nach den letzten 7 Jahren wird Gott diese Erde erneuern, also keine neue Erde, nur die Erde erneuern. Und andere sagen, es gibt dann neue Himmel und neue Erde fürs tausendjährige Reich. Ich lasse jetzt das an dieser Stelle einmal offen. Aber es ist auf jeden Fall eine andere Welt. Und darum gehe ich auch davon aus, dass das tausendjährige Reich der zukünftige Äon sein wird. Also weil ein anderer Äon meist auch mit einer anderen Welt zusammenhängt, wird der Begriff Äon, der griechische Begriff Äon, auch mit Weltzeit wiedergeben. Weltzeit finde ich eigentlich eine sehr treffende Übersetzung, weil es eben mit einer Welt zusammenhängt und mit einer Weltzeit. Das ist ja ganz interessant, das griechische Wort heißt ja Äon und das hebräische Olam. Im Prinzip sind diese beiden Begriffe praktisch fast identisch, weil wenn das Neue Testament Bibelverse aus dem Alten Testament zitiert, wo das Wort Olam drin vorkommt, dann nimmt das Neue Testament das Wort Äon. Und es gibt ja auch eine sehr alte griechische Übersetzung des Alten Testamentes, das ist die Septuaginta, und in dieser Septuaginta wird auch Olam eigentlich mehr oder weniger konsequent mit Äon übersetzt. Ich habe es jetzt nicht jede Stelle nachgeprüft, aber es ist bekannt, dass eigentlich das praktisch identisch ist. Es kann natürlich sein, dass das griechische Wort vielleicht noch eine etwas andere Gewichtung hat, aber grundsätzlich geht es da um das Gleiche. Und vielleicht ist euch auch schon mal aufgefallen, als Jona seine 3 Tage beschreibt im Bauch des Fisches, da sagte er, und die Erde der Riegel waren hinter mir ewig verschlossen. Hier steht das Wort Olam, also eigentlich müsste man sagen, äonisch verschlossen. Jetzt wissen wir aber alle, dieser Verschluss dauerte eigentlich nur 3 Tage. Das ist deshalb so interessant, weil sobald ein Mensch ins Totenreich hineinkommt, kommt er ein Stück weit auch in eine andere Welt hinein. Und so, wenn ein Mensch ins Totenreich hineinkommt, dann wissen wir nicht, wie lange er da unten ist, das ist uns einfach verborgen. Und die verborgenen Gotteszeiten, die werden sehr oft eben mit Äon oder Olam bezeichnet. Zu Beginn des Hebräerbriefs finden wir in Bezug auf die Äonen eine interessante Aussage. Da heißt es in den ersten beiden Versen des Hebräerbriefes, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Der wird alles erben. Durch den, also durch Christus, hat er auch die Welten gemacht. Und, ja, richtig, genau, das wollte ich gerade sagen. Hier steht ja im Grundtext nicht Kosmos, sondern hier steht im Grundtext die Äonen. Die Zeitalter hat Christus gemacht, also diese ganzen Zeitabschnitte, die hat Gott geplant. Und Christus hat die gemacht. Sie gehören, die Äonen gehören ein Stück weit, oder man kann sagen, eigentlich zur Schöpfung. Es gibt wohl kaum ein biblischer Begriff. Nein, zuerst noch etwas anderes. Also, wir haben gesehen, hier sind es die Äonen. Christus hat sie geschaffen. Und ich denke, dass alle Äonen, die es gibt, und ich kann nicht sagen, wie viele es gibt, also heute Morgen war beim Masterplan, waren 5 Äonen eingezeichnet, kann ich nicht sagen, vielleicht sind es auch mehr, ist sehr, sehr schwierig, eine ganz eindeutige Auskunft zu geben. Also ich persönlich glaube, dass es nach dem 1000-jährigen Reich vermutlich noch 2 Äonen geben wird, vielleicht sogar noch mehr. Ich werde dann noch erklären, warum ich das so sehe. Ob es noch Äonen, sprich Weltzeiten, geben wird, wenn Gott alles in allen ist oder sein wird, kann wohl kein Theologe mit Bestimmtheit sagen. Man kann einfach nicht eindeutig sagen, jawohl, wenn Gott alles in allem ist, gibt es dann noch weitere Äonen. Das wissen wir einfach nicht. Vielleicht gibt es das Äonische als göttliche Lebensqualität noch, ich denke, das gibt es noch, aber ob es noch Äonen als Zeitabschnitte gibt, mag ich zu bezweifeln, da in der Vollendung Raum und Zeit in unserem Sinne vermutlich aufgehoben sind. Ob es da noch eine Zeit gibt, wie wir sie heute kennen, ist völlig offen. Vielleicht gibt es eine andere Form der Zeit oder vielleicht gibt es keine Zeit mehr. Ich weiß es nicht. Es gibt wohl kaum einen biblischen Begriff, über den so heftig gestritten wird, wie über den griechischen Begriff Äon und das hebräische Wort Olam. Dadurch, dass dieser Begriff sowohl einen Zeitabschnitt beinhaltet, das kann man eigentlich ganz klar definieren, wenn Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende, dann heißt es im Griechischen, siehe, ich bin bei euch bis zum Ende dieses Äons. Und Jesus sagt zum Beispiel, dass die Sünde wieder den Heiligen Geist weder in diesem noch im nächsten Äon vergeben wird. Dann sehen wir, wir haben also einen gegenwärtigen Äon und wir haben einen zukünftigen Äon. Und ich werde auch noch zeigen, dass es nach dem zukünftigen Äon noch weitere Äonen gibt. Also wir sehen, dieser Begriff beinhaltet sowohl Zeitabschnitte als auch eine göttliche Qualität. Äonisches Leben ist weniger an einen Zeitabschnitt geknüpft, als vielmehr an eine Qualität, an eine göttliche Qualität. Mehrheitlich ging man davon aus, dass der Kontext über den Bedeutungsinhalt der Wörter Olam und Äon entscheiden. Das heißt, je nachdem, Ist es jetzt ein Qualitätsbegriff oder ist es ein Zeitabschnittsbegriff? Und dann haben die Theologen gesagt, ja, der Kontext entscheidet darüber. Aber da gibt es natürlich dann auch wieder Schwierigkeiten, weil der eine Ausleger sieht im Kontext das und der andere sieht das. Und schon hat man hier halt eine gewisse Meinungsdifferenz und kommt dann zu unterschiedlichen Ergebnissen. Für die ich auch ein gewisses Verständnis habe. Aber für mich ist halt schon noch wichtig, was strebt Gott an als Endziel und was ist sein innerstes Wesen, was sind seine Absichten. Nur von diesem Aspekt her kann man dann auch erkennen, was eben endlich ist und was wirklich endlos ist. Also sowohl Olam als auch Äon werden häufig mit ewig oder Ewigkeit übersetzt. Und dieser Begriff wird dann von den Lesern selbstverständlich mit einer Endlosigkeit assoziiert. Und das ist natürlich ein Problem, wenn Judas von einem ewigen Feuer spricht, in das Sodom und Gomorra hineinkommt, dann wird das ein Problem. Dann, wenn man dann hier bei diesem äonischen Feuer einfach das gleichsetzt mit einem endlosen Feuer, dann hat man natürlich den Eindruck, aha, Sodom und Gomorra werden endlos gequält. Ich werde noch beweisen mit der Bibel, dass das nicht der Fall ist. Nach meinem Kenntnisstand wird von den jüdischen Gelehrten das Wort Olam nicht mit einer Endlosigkeit gleichgesetzt. Das ist schon deshalb einmal sehr interessant, weil praktisch alle neutestamentlichen Zitate aus dem Alten Testament, wo das Wort Olam vorkommt, mit Äon wiedergegeben werden. In den Begriffserklärungen der Dabar-Übersetzung finden wir folgende Aussagen in Bezug auf Äon. Im Gegensatz zu dem griechischen Wort Äon ist der Bedeutungsinhalt des Wortes Olam leicht bestimmbar, da es sich von Alam verheimlichen und Alum verheimlichtes sowie anderen Wörtern dieser Wortfamilie ableiten lässt. Das ist interessant. Ein Äon hat etwas mit etwas Verheimlichtem zu tun, etwas, was Gott verborgen hat. Im Äonischen steckt etwas drin, was sich unserer natürlichen Wahrnehmung entzieht. Wir wissen nicht, wie lange das dann im Einzelnen abläuft, wie lange die Zeitabschnitte sind, jetzt vielleicht mit Ausnahme des tausendjährigen Reiches und dem gegenwärtigen Äon. Ich glaube, der gegenwärtige Äon dauert 6000 Jahre. Aber was danach kommt, da kann man die Längen nicht definieren. Man kann auch wahrscheinlich nicht gut definieren, wie lange der Scheol existiert, das Totenreich. Das ist auch ein offener Punkt. Das ist also etwas, was verheimlicht wurde, von Gott verborgen wurde. Im Altertum hat man dieses Wort Äon auch dazu gebraucht. Die Matrosen haben das auch dazu gebraucht, dass sie gesagt haben, das, was hinter dem Horizont ist, ist äonisch. Also der Matrose auf dem Meer sah bis an den Horizont und was danach kam, sah er nicht. Das ist verborgen, ist für unsere Wahrnehmung nicht erkennbar. Und das ist eigentlich der Bedeutungsinhalt auf der einen Seite. Und es ist also eine verheimlichte Zeit. Es ist aber auch eine verborgene Qualität, die sich unserer natürlichen Wahrnehmung entzieht. Eine treffende deutsche Übersetzung wäre, oder eine wörtliche Übersetzung wäre, Verheimlichungszeit. Der Äon ist eine Zeit der Verheimlichung. Der jetzige Äon umfasst die Zeit der jetzigen Himmel und der jetzigen Erde. Das kann man schließen aus 2. Petrus 3, 7 und Epheser 2, 2. Die Psalm 90, der jetzigen Erde, die Psalm 90, 2 mit vom Äon bis zum Äon umschrieben hat. Also Psalm 90, Vers 2 beschreibt also die jetzige Erde vom Äon, von einem vorgängigen Äon bis zum Äon. Also in diesem Bereich wird diese jetzige Erde, das ist also ein Äon. Hermann Menge übersetzt das Wort Äon auch mit Weltzeit. Das theologische Begriffslexikon zum Neuen Testament von Brockhaus aus dem Jahre 1979 weist darauf hin, dass der Begriff einer zeitlosen, transzendenten Überzeit nicht dem alttestamentlichen Zeitdenken entspricht. Also das alttestamentliche Zeitdenken hat in dem Wort Olam eigentlich nie eine Endlosigkeit hineingepackt, sondern durch Plato entwickelt und von Plutarch übernommen wurde. Also griechische Philosophen haben plötzlich in diesen Äon eine Unendlichkeit, eine Endlosigkeit hinein projiziert, was eigentlich nicht dem Biblischen entspricht. Dr. Theologe Philipp Raymond erklärt in Bezug auf den Begriff Olam, dass er nie mit Ewigkeit zu übersetzen sei. Es geht um eine sehr lange Zeit. In der Bibelübersetzung von André Chouraqui, also das ist ein Franzose, wird der Begriff Olam oft mit Peronité, ich kenne mich da nicht so gut aus, im Französischen wiedergegeben. Und dann heißt es, was ein didaktischer Ausdruck ist, der einen Zustand beschreibt, der lange andauert. Der Äon dieser Welt ist die Zeit von Anfang im Neuen Testament vom Äon an oder von der Grundlegung der Welt an, und deren Abschluss in der Vollendigung oder im Ende dieses Zeitalters ist. Ich glaube, nach den letzten 7 Jahren, nach der 70. Danielwoche, wo dann alles auch zusammenbricht, hört dieser Äon auf und Jesus Christus richtet dann das 1000-jährige Reich auf. Da die Verheimlichung nach Matthäus 13,35 von Grundlegung der Welt an, also vom Äon an, erfolgte, stimmt diese Aussage mit der Übersetzung von Me'olam vom Äon an als von Verheimlichungszeit an überein. Das ist nicht so wichtig. Also wir haben gesehen, es gibt ein Ende dieses Äons. Ein Äon ist also keinesfalls eine Endlosigkeit. Das Problem ist natürlich nur, was machen wir jetzt mit dem äonischen Leben? Ja, und ich werde das anhand einer Grafik zeigen. Ich hoffe, dass der Computer nachher nicht streikt und dass das funktioniert. Es gibt einen zukünftigen Äon, Lukas 18,30, und es gibt kommende Zeitalter. Vielleicht schlagen wir einmal auf Epheser 2,7. Ich lese vielleicht schon ab, jetzt habe ich da gerade nochmal, ich muss das nochmal ansteuern, Epheser 2, da heißt es, ich lese ab Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Also im Geiste sind wir schon versetzt in die Himmelswelt, in Christus Jesus. Und die Begründung, damit er in den kommenden Zeitaltern, hier steht in den kommenden Äonen, aus dieser Stelle dürfen wir klar sehen, dass es mehrere Äonen noch gibt vor uns. Mindestens 2, ich denke es gibt sogar 3 oder noch mehr. Und was macht er in den kommenden Äonen? Den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Hier geht es eigentlich darum, diese Gnade zu demonstrieren, den anderen zu demonstrieren. Und das deckt sich ja dann auch mit Römer 8, wo es heißt, die ganze Schöpfung seufzt und wartet auf die Offenbarwerdung der Söhne Gottes, auf Hoffnung hin, dass auch sie zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes gelangen. Also wenn die Erstlinge, wir sind die Erstlinge, wenn die eingegangen sind, dann ist das die Voraussetzung, damit dann andere auch herzukommen können. Also es gibt zukünftige Äonen hier an dieser Stelle mindestens 2. Am Ende des 1000-jährigen Reiches, also im kommenden Äon, ist von einem Begriff die Rede, wo es heißt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir schlagen da mal auf, Offenbarung 20, Vers 10. Offenbarung 20, Vers 10. Da geht es natürlich um das letzte Gericht. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Das ist ja dann nach dem 1000-jährigen Reich. Das, was jetzt hier beschrieben wird, sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind, die werden aber schon vor dem 1000-jährigen Reich da hineingebracht und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was denken Sie, wenn Sie hören von Ewigkeit zu Ewigkeit? Hör nie auf, aber jetzt mal versuchen wir, diese Begrifflichkeit mal mathematisch zu erklären. Es geht nicht. Mathematisch geht es nicht. Wenn ich eine Unendlichkeit habe, also eine Ewigkeit im Sinne von Unendlichkeit, dann hört ja diese Unendlichkeit nie auf. Und dann kann man nicht von dem, was nie aufhört, zur nächsten Unendlichkeit hineinkommen. Das heißt, dieser Begriff, muss ich ehrlich sagen, von einem Zeitalter ins nächste, oder? Eigentlich die wörtliche Übersetzung lautet, hinein in die Äonen der Äonen. Wenn ich sage, hinein in die Jahre der Jahre, nehmen wir an, wir haben eine Zeitepoche des Zweiten Weltkrieges, 6 Jahre, 39 bis 45. Und wenn ich sage, hinein in die Jahre der Jahre, dann sind mehrere Jahre in diesen Jahren spezielle Jahre. Und man könnte zum Beispiel die letzten beiden Jahre, also 44, 45, könnte man sagen, das sind die Jahre der Jahre. Also es sind so eine Art Abschlussjahre. Und so könnte man diesen Begriff auch füllen. Die Theologen sind sich da natürlich nicht ganz einig. Sie sagen, dieser Begriff wird von den Griechen als etwas Absolutes gesehen, nämlich als eine qualitative Sache, die betont, dass es hier um etwas Absolutes geht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, heißt dieses Absolute auch eine Endlosigkeit? Ich werde dann das nachher auch noch näher erläutern. Die häufig zitierte Meinung, dass der Äon manchmal ein Zeitalter und ein andermal eine Endlosigkeit beinhaltet, ist aus meiner Sicht ein Stück weit problematisch. Also wenn man sagt, ja, in gewissen Zusammenhängen ist es eine Endlosigkeit, aber man gibt ja auch zu, dieser Äon hat ein Ende, also ist dieser Äon zeitlich begrenzt. Und dann ist es immer ein bisschen so eine Frage der Individualität, wenn man dann einmal den Äon als unbegrenzt taxiert und ein andermal eben als begrenzt. Äonisches Leben beinhaltet ein Leben von göttlicher Qualität und hat den großen Vorteil, dass man dieses göttliche Leben ab heute schon besitzen darf und vor allem auch dann, wenn sich andere Geschöpfe in einem äonischen und somit auch göttlichen Feuergericht befinden. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle mal einblenden, mal schauen, ja, es klappt. Ich habe meinen Laserpointer, also respektive der hier ist, der kann ich irgendwie, der funktioniert nicht, oder ich weiß nicht, wie man den funktioniert. Ich versuche es so zu erklären. Wir haben hier, es geht darum, wie kann man die Äonen der Äonen interpretieren. Also ich habe da am Ende, habe ich Gott alles in allen und Gott hat sich aller erbarmt. Diese beiden Stellen haben wir mehrfach angeschaut. Ich beginne mal ganz drüben, da habe ich Geist, Seele und Leib, das heißt da, wo die Seele und der Leib anfängt mit der grünen Linie, da kommt ein Mensch auf die Welt, das ist jetzt natürlich von der Zeitdistanz stimmt das natürlich nicht, aber einfach mal schematisch. Und warum habe ich den Geist hier punktiert gezeichnet bis zur Neuzeugung? Das hat der Grund, dass ich davon ausgehe, dass der Geist in einer ersten Phase eben mehr ein glimmender Docht ist und erst durch die Neuzeugung, durch den Heiligen Geist richtig mit göttlichem Leben erfüllt ist. Und ab dann ist der Geist dann eben blau, das heißt, er ist voll erleuchtet. Man hätte ihn auch gelb zeichnen können, aber es spielt jetzt nicht so eine Rolle. Und also es findet eine Neuzeugung von oben statt, das heißt, Gott hat in uns einen neuen inwendigen Menschen gezeugt. Und ab dann ist ein Gläubiger wirklich wiedergeboren. Und der blaue Pfeil, der nach oben zeigt, müsste man eigentlich auf die gleiche Ebene wie die Neuzeugung setzen. Aber das ist jetzt da grafisch nicht möglich, weil ich glaube, in dem Augenblick, wo wir einen neuen Menschen in uns haben, ist unser Geist auch bereits mit göttlichem, äonischem Leben erfüllt. Und wir sind im Geiste auch schon versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, durch den Geist sind wir eigentlich schon mit dieser Göttlichkeit verbunden. Und das ist das Entscheidende, dass wir heute schon dieses äonische Leben haben. Also eigentlich der blaue Pfeil ganz links wäre auf der gleichen Höhe wie der braune Pfeil, wo die Neuzeugung ist. Jetzt geht es weiter. Ein Gläubiger stirbt. Was passiert? Geist
und Seele gehen meines Erachtens direkt zu Gott. Es gibt auch Ausleger, die behaupten, dass die Seele in eine Art Schlafzustand hineinkommt. Und darum habe ich da noch eine punktierte Linie gezeichnet, die dann nach unten geht, dass dann die Seele des Gläubigen in einem Art Schlafzustand ist. Und also das wäre dann dieser Bereich hier. Und dann bei der Entrückung wird natürlich die Seele auferweckt und auch der Leib, der in der Erde ist, wird auferweckt und dann geht es dem Herrn entgegen. Wir werden verwandelt wir bekommen eine neue Leiblichkeit, wir sind dann beim Herrn und werden ihm gleich sein. Jetzt habe ich hier noch eine dunkelgrüne Linie, das ist die Seele des Ungläubigen. Also die Seele des Ungläubigen, die ist ja da nicht einfach automatisch da im Himmel, überhaupt nicht, sondern die kommt dann in den Sheol. Der Sheol ist die hebräische Bezeichnung für das Totenreich, der kommt also da runter und ist dann im Sheol. Und ich sehe es so, dass mit Beginn des tausendjährigen Reiches das Weltgericht nach Matthäus 25 stattfindet. Und das hat dann zur Folge, dass Menschen, die eben ein Leben geführt haben mit einer entsprechenden Rücksichtnahme, dass die ins tausendjährige Reich hineinkommen. Es ist ja so, Jesus erzählt ja oder sagt dann zu den Schafen oder zu den Böcken sagt er, ich hatte Hunger und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich nicht besucht und so weiter. Und den Schafen sagt er genau das Gegenteil, ihr habt mir zu essen gegeben, als ich Hunger hatte und beide Gruppen wissen nicht, dass sie das gemacht haben. Und dann sagt Jesus, alles, was ihr an den meinen getan habt, habt ihr mir getan. Und weil ihr das an mir getan habt, dürft ihr quasi ins Leben hineinkommen. Und da denke ich, dass es sich um das tausendjährige Reich handelt, dass diese Menschen da ins tausendjährige Reich hineinkommen, dass diese Unterscheidung zwischen Schafen und Böcken, da sehe ich jetzt nicht, dass es sich hier um die Gläubigen handelt, weil wenn wir entrückt werden und vor dem Herrn erscheinen, dann hat es keine Böcke dabei. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Wenn wir beim Herrn sind, dann gibt es keine Böcke. Wir erscheinen vor dem Herrn ohne die Böcke. Die werden nämlich nicht entrückt. Wenn dieses Weltgericht stattfindet, nach Matthäus 25, da bin ich davon überzeugt, werden wir mit unserem Herrn Jesus Christus auf dem Thron sitzen. Paulus sagt, wisset ihr nicht, dass ihr die Welt und dass ihr die Engel richten werdet, gemäß 1. Korinther 1, 6. Nein, ja, 1. Korinther 6. 1. Korinther 6 steht das. Das heißt, die kommen dann eben ins tausendjährige Reich und dann ist es ganz entscheidend, dass Menschen im tausendjährigen Reich sagen, ich möchte jetzt diesen Jesus kennenlernen, ich möchte mich ihm nähern, ich möchte mich von ihm beleben lassen und das, wenn sie diese Entscheidung fällen, hat zur Folge, dass sie eben am Ende, wenn der Satan wieder losgelassen wird, von ihm nicht verführt werden. Aber wenn die Menschen sagen, ach, es ist so schön auf der Erde und wir haben keine Probleme und da diese Frommen da in Jerusalem und die interessieren mich nicht so, ich will da lieber meinen Frieden an den Enden der Erde, ja, und man sich dann nicht diesem göttlichen Lebenszufluss aussetzt und sich eben nicht für Jesus entscheidet, dann wird der Satan am Ende des tausendjährigen Reiches diese Menschen verführen und es kommt ja zu einer kurzen Auseinandersetzung vor Jerusalem und es fällt Feuer vom Himmel und Satan wird dann in den Feuersee geworfen und auch da gibt es ja dann auch das Gericht vor dem weißen Thron, Offenbarung 20, Vers 11. Und da kommen dann eben etliche auch in dieses göttliche, äonische Gericht in den Feuersee hinein. Es zeigt einfach, das tausendjährige Reich wird letztlich auch ein Nachweis sein, dass wenn Menschen nicht von Neuem gezeugt und geboren sind, von oben her, dass sie nicht in der Lage sind, aus sich selbst heraus der Verführung Satans zu widerstehen. Gott wird da den Beweis erbringen, es braucht eine Neuzeugung von oben, sonst wird man nicht bestehen können bei der Versuchung. 1000 Jahre ist ja Satan gebunden und darum gibt es keine Verführung während des 1000-jährigen Reiches. Was jetzt, dass dieses göttliche, äonische Leben, das ist ja, das sehe ich so, das strahlt quasi von der Ewigkeit, also wirklich von der göttlichen Ewigkeit hinein in unsere Zeit. Und wer dieses hat, hat eben Leben, göttliches Leben in einer Zeit, wo andere im äonischen Gericht sind. Und das ist ja das Gewaltige. Also ich bin immer wieder ein bisschen irritiert, wenn Leute sagen, ja, also wenn Gott am Ende dann doch mal mit allen ans Ziel kommt, dann lohnt es sich ja eigentlich gar nicht, sich zu bekehren. Das finde ich so eine ganz seltsame Argumentation. Erstens einmal ist es ein Riesenvorrecht, dass wir heute schon unseren Herrn kennen können. Zweitens, dass wir nach unserem Tod oder unserer Entrückung göttliches Leben haben dürfen, dass wir beim Herrn sein dürfen, dass wir im Paradies sein dürfen. Und andere durchlaufen ein langes Gericht. Und ich muss ganz klar sagen, ich glaube, dass eben die Äonen der Äonen, es wäre sehr gut möglich, dass das Abschlussäonen sind, die nach dem künftigen Äon sind, weil ja der Satan wird ja da gequält in die Äonen der Äonen hinein. Und die Länge dieser Äonen ist uns völlig unbekannt. Kein Mensch kann sagen, wie lang das ist. Also ich kann Ihnen nicht mal sagen, ob das 10.000 Jahre sind oder 100 Millionen Jahre. Keine Ahnung. Ja, aber was eben wichtig ist, dass wir wissen, diese Gerichte haben ein Ziel. Sie sind nicht einfach, Gott hat nicht einfach gesagt, so, du warst jetzt widerspenstig und du wirst jetzt bestraft und jetzt wirst du einfach gequält und gemartert ohne Ende. Und ich habe auch damit kein Ziel mehr. Ich habe jetzt einfach beschlossen, dass du einfach gequält wirst und es gibt keine Hoffnung mehr für dich und für nie mehr. Und dann reden die Leute manchmal auch davon, ja, also das wäre ja ungerecht, wenn nach langen Feuerseegerichten man dann doch noch gerettet werden könne. Ja, was ist hier eigentlich ungerecht? Ich sehe hier auch den Zusammenhang nicht. Es sind manchmal seltsame Argumentationen, vor allem wissen wir nicht, wie lange dieses Gericht dauert. Und das ist schrecklich, wenn man hier über Tausende von Jahren, ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber wenn man hier Tausende von Jahren im Feuersee ist und wir dürfen bereits das Leben haben, und dann soll mir einer sagen, es lohnt sich nicht, sich zu bekehren. Also, es ist ganz seltsam. Auf jeden Fall haben wir also da göttliches Leben, äonisches Leben, das dann eben da hineinfließt, wo dann Gott alles in allem sein wird. Und hier ist es ein göttliches, äonisches Gericht. Und dieses Gericht hat eben eine ganz, ganz wichtige Funktion. Eine Läuterungsfunktion. Ich muss jetzt auf die Uhr schauen. Ich möchte das eben noch erklären, warum das so ist. Übrigens, da wird ja dann auch nach dem tausendjährigen Reich wird auch der Tod und der Hades. Der Hades ist ja das gleiche im Prinzip wie der hebräische Sheol. Also Sheol ist das Totenreich. Hebräischer Hades, der wird auch in den Feuersee geworfen. Man kann sich natürlich fragen, ja, warum eigentlich? Ich glaube, dass der Tod eine Person ist. Und dass auch der Hades eine Person ist. Wir haben das ja in unserem Verständnis immer so ein bisschen, das ist ein Zustand. Und also Sheol ist ein Bereich, ein Raum, ist er schon auch. Aber ich denke, dass da auch noch eine Person damit verbunden ist und beim Tod genauso. Der Tod hat ja auch die Funktion zu weiden. Der Tod ist übrigens der letzte Feind, der weggetan wird. Jetzt ist es so, in Judas 1,7 lesen wir, dass Sodom erleidet die Strafe des äonischen Feuers. Und die meisten Übersetzungen wiedergeben dann, dass es ein ewiges Feuer ist. Dass Sodom im Prinzip endlos jetzt gequält wird. Vielleicht werden Sie daran erinnert, dass Jesus einmal sagte, Sodom und Gomorra wird es erträglicher ergehen im Gericht als euch, Kapernaum, Bethsaida, Chorazin. Warum eigentlich? Also als Jesus in
Kapernaum gelebt hat, ich bin überzeugt, die sexuelle Ausschreitung und diese Grausamkeit, wie wir sie aus Sodom und Gomorra kennen, war nicht in Kapernaum. Das waren Fischer und ja klar, die hatten auch Fehler, die Leute und so. Aber warum sagt der Herr, dass es denen schwerer ergehen wird im Gericht als Sodom und Gomorra? Wie? Genau, das ist der entscheidende Punkt. Jesus hat sehr viele Predigten gehalten in Kapernaum, er hat sehr viele geheilt, er hat Blinde sehend gemacht und es ist eigentlich ganz klar, wenn man das miterlebt mit eigenen Augen, dann müsste man, wenn man ehrlich ist, müsste man zum Schluss kommen, das ist der Messias. Und wenn man so etwas miterlebt und ihn ablehnt, hat das unglaublich schwere Gerichte zur Folge. Und also Kapernaum wird ein schwereres Gericht haben und Bethsaida, Chorazin, ein schwereres Gericht haben als Sodom. Und man kann natürlich sagen, die Strafe wird einfach schmerzhafter sein, aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass es eine Frage der Länge ist, wie lange man im Feuersee ist, dass Sodom eben nicht so lange im Feuersee ist wie Kapernaum. Jetzt, was passiert mit Sodom? Sodom wird gemäß Hesekiel 16,55 wieder in den früheren Zustand zurückversetzt. Ja? Und Sodom, Jerusalem, vielleicht lesen wir da ein paar Verse, weil es so bewegend ist aus meiner Sicht. Hesekiel 16 ist ja ein, man könnte sagen, auch ein Klagelied über Jerusalem, weil Jerusalem wirklich ganz massiv gesündigt hat, obwohl der Herr sich so intensiv auch um diese Stadt gekümmert hat. Vielleicht, da heißt es, gehen wir nochmal, ich lese mal ab 44, siehe, jeder, der einen Spottvers über dich macht, wird diesen Spottvers sagen, wie die Mutter, so ihre Tochter, eine echte Tochter deiner Mutter bist du, die ihren Mann und ihre Söhne verabscheut hat, und eine echte Schwester deiner Schwestern bist du, die ihre Männer und ihre Kinder verabscheut. Es geht immer um Jerusalem. Eure Mutter war eine Hethiterin und euer Vater ein Amoriter. Um deine Schwester, jetzt wird also die Schwester von Jerusalem wird Samaria als Samaria bezeichnet, ist Samaria sie und ihre Töchter, die zu deiner Linken wohnt, und deine Schwester, die kleiner ist als du, die zu deiner Rechten wohnt, ist Sodom und ihre Töchter. Aber du bist nicht nur auf ihren Wegen gegangen, also auf den Wegen Sodoms, und hast nicht nur nach ihren Gräueln getan. Also wer die Klagelieder von Jeremia liest und auch den Propheten Jeremia, der entdeckt absolute Abscheulichkeiten, die in Jerusalem passiert sind. Das ist, da haben Mütter ihre Kinder gegessen und man hat die eigenen Kinder bei lebendigem Leib ins Feuer geworfen, weil man dem Moloch geopfert hat. Und grauenhaft! Ja? Es fehlte nur wenig und du hättest verdorbener als sie gehandelt auf deinen Wegen. So wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn deine Schwester Sodom, sie und ihre Töchter jemals getan haben, wie du getan hast, du und deine Töchter. Siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom. Hoffart, Fülle von Brot und sorglose Ruhe hatte sie mit ihren Töchtern, aber die Hand des Elenden und des Armen stärkte sie nicht. Und sie wurden hochmütig und verübten Gräuel vor meinem Angesicht, und ich tat sie hinweg, sobald ich es sah. Aha, das, was dann in der Zeit Abrahams passiert ist, also, das liegt ja schon über 1000 Jahre liegt das zurück. Und Samaria hat nicht halb so viel Sünden begangen wie du, und du hast deine Gräuel zahlreicher werden lassen als sie und hast deine Schwestern als gerecht erscheinen lassen durch all deine Gräuel, die du verübt hast. So trage auch du deine Schmach, die du für deine Schwestern eingetreten bist durch deine Sünden, die du greulicher begangen hast als sie, so sind sie gerechter als du, und so schäme auch du dich und trage deine Schmach, weil du deine Schwestern als gerecht erscheinen hast lassen. Und jetzt kommt die Verheißung. Und ich wende ihr Geschick. das Geschick Sodoms und ihrer Töchter und das Geschick Samarias und ihrer Töchter. Und ich wende dein Geschick in ihrer Mitte, damit du deine Schmach trägst und dich all dessen schämst, was du getan hast, wodurch du sie tröstest, die kleinen Schwestern. Um deine Schwestern Sodom, die kleine, und ihre Töchter werden in ihren früheren Zustand zurückkehren und Samaria und ihre Töchter werden in ihren früheren Zustand zurückkehren und auch du und deine Töchter, ihr werdet in euren früheren Zustand zurückkehren. Der frühere Zustand von Sodom, Lot hat da hingeschaut und es war wie der Garten Gottes. Ja, wunderbar. Hat nicht deine Schwester Sodom zu einer abschreckenden Kunde in deinem Mund gedient am Tag deines Hochmuts, bevor deine eigene Bosheit aufgedeckt wurde, so wie jetzt das Höhnen der Töchter Edoms und all derer, die rings um sie herwohnen, die Töchter der Philister und so weiter und so fort. Ich möchte hier aufhören. Ich sehe das so, dass eben Sodom, das eine äonische Feuerstrafe erleidet, dass das eben einmal wieder zurückversetzt wird in einen ursprünglichen Zustand. Ich habe jetzt hier so eine grün punktierte Linie gezeichnet. Ich weiß nicht, ob es eine Art Zwischenzustand gibt und wann dieser Zwischenzustand ist. Das ist mir verborgen und dass es dann eben auch letztlich in das göttliche Leben hineingeht, so dass am Schluss Gott alles in allem sein wird. Und ich habe ja heute, gestern, Psalm 107, ja, die Widerspenstigen, die den Rat des Höchsten verachtet haben, werden durch Unheil gebeugt und sie schreien zum Herrn und der Herr rettet sie aus ihrer Not heraus. Also für mich ist wichtig, Gericht hat immer einen Zweck. Gericht ist nicht zwecklos. Das kann man auch mit etlichen anderen Stellen bezeugen. Ich möchte noch etwas zu der kleinen Schwester sagen. Übrigens, der Begriff kleine Schwester finden wir eigentlich nur da an dieser Hesekiel-Stelle. Die kleine Schwester ist Sodom. Und die Bibel erklärt sich ja selbst. Das heißt, wenn man wissen will, was mit einem bestimmten Begriff gemeint ist, muss man die Bibel fragen, was versteht die Bibel unter diesem Begriff. Und wenn ich im Lied der Lieder lese von der kleinen Schwester und ich mich frage, wer ist die kleine Schwester, dann kann mir nur die Bibel Auskunft geben und es gibt halt leider oder zum Glück keine andere Stelle, wo von der kleinen Schwester die Rede ist. Und das ist eben Sodom und Gomorra und im Lied der Lieder, im letzten Kapitel heißt es, da sprechen der Geliebte und die Geliebte zueinander. Wir haben in Vers 8, Kapitel 8, Vers 8, wir haben eine Schwester, die ist klein und hat noch keine Brüste. Sie ist irgendwie noch unfruchtbar. Ja? Es ist ein Gespräch, was machen wir jetzt mit dieser kleinen Schwester, die hat noch keine Brüste. Was sollen wir mit unserer Schwester tun an dem Tag, da man um sie werben wird? Aha. Wird wieder in den früheren Zustand zurückversetzt. Wenn sie eine Mauer ist, bauen wir auf ihr eine silberne Zinne. Die wird vielleicht eine Mauer im neuen Jerusalem. Und dann gibt es eine silbrige Zinne darauf, Silber, so ein Bild auf die Erlösung. Wenn sie aber eine Tür ist, versperren wir sie mit Zedernbrett. Also das heißt, wir verkleiden sie mit Zedernbrett. Und Zedern sind auch eine Darstellung von Herrlichkeit. Hier wird deutlich, die kommt dann in diesen Gesamtbau Gottes, dann wird die auch integriert. Wenn man, anders kann man die kleine Schwester nicht auslegen. Es ist einfach so. Man muss in der Bibel schauen, wo wird eine kleine Schwester beschrieben und dann findet man halt nur die Stelle in Hesekiel 16. Das äonische Feuergericht, und ich möchte zum Schluss kommen, hat auch etwas mit der Liebe Gottes zu tun, die alles verbrennt, was nicht Liebe ist. Bereits im Alten Testament wird die Liebe als Feuer bezeichnet, Hohelied 8,6. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol ihr Eifer. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs. Und Paulus erklärt in Römer 12,20, wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, das ist ja letztlich ein Liebesdienst, wenn ich meinem Feind zu essen gebe, der Hunger hat, wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt salmen. Da fängt die Liebe so richtig an zu brennen. Wir sehen, dass die Liebe durchaus etwas mit Feuer zu tun hat. So ist auch der Brandopferaltar ein Bild auf die Liebe Gottes. Das möchte ich auch noch kurz darlegen. Jesus sagte einmal, was sagt ihr? Wenn jemand beim Tempel schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, ist er gebunden. Narren und Blinde, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wenn jemand bei dem Altar schwören wird, das ist nichts. Wenn aber jemand bei der Gabe, also beim Opfer, schwören wird, die auf ihm ist, so ist er gebunden. Blinde, was ist denn größer, die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Also auf dem Brandopferaltar wurden ja auch die Lämmer geschlachtet. Denken wir auch an das Lamm Gottes. Ja, es wird da geschlachtet, es ist ein Brandopfer. Und jetzt sagt er, wer nun beim Altar schwört, schwört bei ihm und bei allem, was auf ihm ist. Und jetzt kann man sagen, ja, also wenn das Opfer, was ja in Bezug auf Jesus Christus, das Opfer auf Golgatha, gibt es irgendetwas, was größer ist als das Opfer auf Golgatha? Ist das Opfer nicht das Größte? Paulus gibt uns hier eine Antwort, wenn er sagt, und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib dahin gebe, wenn ich mich opfere, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Erst die Liebe Gottes hat das Opfer auf Golgatha geheiligt. Der Altar ist ein Bild auf die Liebe Gottes und auf dem Altar finden Feuergerichte statt. Erst die Liebe Gottes hat das Opfer Jesu Christi geheiligt, somit auch der Brandopferaltar, somit ist auch der Brandopferaltar ein Symbol für das Gericht und für die Liebe Gottes. Auch der Prophet Zephania weist auf ein Feuergericht hin, das einen läuternden und reinigenden Charakter hat. Darum wartet auf mich, spricht der Herr, also Zephania 3, Vers 8 bis 9, an dem Tag ich mich aufmache zur Beute, denn mein Rechtsspruch ist es, die Nationen zu versammeln, die Königreiche zusammenzubringen. Und jetzt kommt's. Um mein Strafgericht über sie auszugießen, die ganze Glut meines Zorns, denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Was geschieht daraus? Vers 9. Dann aber werde ich den Völkern andere reine Lippen geben, damit sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einmütig dienen. Sehen wir die Funktion der Gerichte Gottes. Er wird mit den Gerichten Gottes, wird er das Entscheidende machen. Und ich möchte schließen mit der Bemerkung, das Letzte ist nicht das Gericht, sondern die Barmherzigkeit. Und darum schreibt auch Jakobus, die Barmherzigkeit triumphiert über Gericht. Also, die Barmherzigkeit ist noch größer als das Gericht. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Die Barmherzigkeit, die steht am Ende. Darum sagt auch Paulus in Römer 11, 32, Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, auf dass er sich aller erbarme. Amen.